Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Das Bundeskabinett hat die Erneuerung des Ökostromgesetzes beschlossen. Es gibt aber noch Konflikte um die Frage, wie mit älteren Windkraftanlagen umgegangen werden soll. Dazu gleich mehr. Wir berichten außerdem, dass sich 5 Bundesländer gegen die Schufa-Pläne ausgesprochen haben, Datenbanken gegen Strom- und Gasbonus-Hopper einzurichten. Wir blicken auf die Klimaziele der Ölindustrie, auf die Situation in Brasilien, im Amazonas und die Waldbrände dort. Müllexporte nach Polen, illegale Entsorgung deutscher Abfälle nimmt dort zu. Und im Verbrauchertipp geht es um smarte Schlösser, die die Stiftung Warentest unter die Lupe genommen hat. 65%, so groß soll der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2030 sein. Festgelegt wird das in der reformierten EEG-Novelle, die heute von Angela Merkel und ihrem Ministerkabinett beraten wurde. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat dazu gesondert erklärt, die Zeit dränge, deshalb stimme sie dem Entwurf von Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu. Aber sie fordert dringend, dass erneuerbare Energien auch im Gebäudebereich stärker zum Einsatz kommen müssten, zum Beispiel im Bereich Solaranlagen zur Stromerzeugung. Diskussionen gibt es auch darum, wie mit älteren Windkraftanlagen umgegangen werden soll. Johannes Kulms hat nachgefragt, warum.
Wenn Klaas Aal die Früchte seiner Arbeit besichtigen will, muss er nur vor die Bürotür treten. Hier, ganz nah am Nordseedeich, sind gerade 12 alte Windräder durch 12 neue ausgetauscht worden.
Und da ist eine ganze Reihe runter, ist dort neu ersetzt worden, die wir jetzt gerade umgesetzt haben.
Wie hoch ist die neue, bis also Flügelspitze?
Wir haben eine Gesamthöhe von 150 Meter.
Klaas Aal ist Geschäftsführer des Dirkshof. Vor mehr als 30 Jahren stieg der betriebnahe Niebüll in die Windenergie ein und hat seitdem die Errichtung vieler Windparks in Deutschland begleitet. Ältere Anlagen gegen neuere und leistungsstärkere auszutauschen, sei sowohl ökologisch wie ökonomisch die beste Lösung, heißt es aus der Windkraftbranche. Doch immer häufiger verzögert sich das Repowering oder wird ganz verhindert, zum Beispiel durch neue Höhenbegrenzungen für die Anlagen oder veränderte Bestimmungen beim Arten- und Emissionsschutz.
Das Problem ist, dass unheimlich viele Windkraftanlagen nach 20 Jahren der Förderung vor der Aufgabe stehen, sich selbst im Markt behaupten zu müssen, als dann natürlich 20 Jahre alte Maschine.
Im Jahre 2000 hatte die damalige rot-grüne Bundesregierung das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, verabschiedet. Dieses garantierte den Betreibern von Windkraftanlagen über 20 Jahre eine feste Vergütung für den produzierten Strom. Bis zum Jahr 2025 könnten tausende Windräder betroffen sein, für die die Förderung ausläuft. Insgesamt 15.000 Megawatt Windkraftleistung seien damit in den nächsten 5 Jahren gefährdet, was etwa 15 großen Kraftwerksblöcken entspräche, wie kürzlich das Handelsblatt ausgerechnet hat. Gleichzeitig würden zunehmend Netzbetreiber signalisieren, nach dem Ende der 20-jährigen Förderung nicht mehr länger Windstrom ins Netz einspeisen zu wollen, weil die Produktion nun mal Schwankungen unterworfen sei, berichtete die Zeitung weiter. Läuft die Festvergütung aus, richten sich die Preise nach der Strombörse. Doch die dort zuletzt festgelegten 3 Cent pro Kilowattstunde seien zu niedrig für einen Weiterbetrieb, sagt Windkraftmann Aalt.
Im Weiterbetrieb brauchen wir die 4,5 bis 5 Cent. Die sehen wir im Markt derzeit nicht. Und dadurch bedingt kann man davon ausgehen, dass die Anlagen, die aus dem EEG rauslaufen, und wenn sie dann weiterlaufen, nur so lange weiterlaufen, bis sie den ersten großen Schaden haben. Und dann haben sie einen Haufen Schrott.
Klaas Aalt appelliert an die Politik, hier zu handeln. Würden Windräder länger am Netz bleiben, sinke auch ihr CO2-Abdruck, der hier beim Abbau der Anlagen entsteht. Aalt schlägt deswegen einen CO2-Bonus vor, um den Betreibern einen Anreiz zu geben, ihre alten Anlagen noch länger zu nutzen.
Unser Wunsch ist es natürlich, dass keine Anlage, die 20 Jahre lang eine Vergütung gekriegt hat, noch eine zusätzliche Vergütung braucht, um weiter betrieben zu werden.
Sagt Markus Rach, Landesgeschäftsführer des Bundesverbands Windenergie in Schleswig-Holstein.
Wir sind der festen Überzeugung und wir wissen es auch, dass wir mit unserer Windenergie-an-Land-Technologie auch über 20 Jahre hinaus konkurrenzfähig sind, wenn wir auf einen Markt treffen, der gerecht ist.
Diesen Markt gäbe es allerdings derzeit nicht, so die Darstellung des Windkraftlobbyisten. Wegen der Corona-Pandemie seien der Strombedarf zurückgegangen und damit auch die Preise gesunken. Rach rechnet erst in 1 bis 2 Jahren wieder mit einem deutlichen Anstieg der Strompreise. Für diesen Zeitraum regt er eine Übergangsfinanzierung an, um alte Anlagen am Netz zu halten, die nicht gegen neue Anlagen ausgetauscht werden können. Die Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fielen, seien refinanziert, heißt es auf Anfrage aus der Pressestelle des Bundeswirtschaftsministeriums. Auch sei der Anteil dieser Anlagen an der installierten Gesamtleistung ab 2021 zunächst sehr gering. Thorsten Faber leitet an der Hochschule Flensburg das Wind Energy Technology Institute. Es wäre grob fahrlässig, alte Anlagen und damit oftmals bei der Bevölkerung akzeptierte Standorte aufzugeben, so Faber. Sein Eindruck?
In der letzten Zeit ist sehr wenig passiert im Bereich Windenergie. Es war sehr destruktiv, was aus politischer Richtung kam. Und ich kann nur hoffen, dass es da einen Wandel gibt, weil die Alternativen sind nicht sonderlich groß, die wir haben.
Johannes Kulms über das ungeklärte Schicksal älterer Windkraftanlagen. In der Diskussion um umstrittene Datenbanken, die Strom- und Gaskunden den Anbieterwechsel künftig erschweren könnten, haben inzwischen 5 Bundesländer Stellung bezogen. Sie sehen die Pläne der Schufa und eines Münchner Mitbewerbers kritisch. Aus Hamburg Peter Hornung.
Solche Datensammlungen seien rechtlich nicht gedeckt, sagte der Landesdatenschutzbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Heinz Müller. Es sei nach seiner Ansicht deshalb nicht zulässig, was die Schufa und ein Mitbewerber planen. Ähnlich ablehnend hatten sich bereits die Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein, Hamburg, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geäußert. 5 Bundesländer haben damit Stellung gegen die hessische Behörde bezogen, die der Schufa zunächst grünes Licht gegeben hatte. Aus Wiesbaden hatte es geheißen, der wirtschaftliche Druck auf die Energieversorger sei so groß, dass eine branchenweite Speicherung von Kundendaten zulässig sei. Die Behörden von 10 Bundesländern haben sich bislang offiziell nicht geäußert. In den geplanten Datenbanken soll nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung offenbar möglichst viele Strom- und Gaskunden gespeichert werden. Verbraucherschützer hatten gewarnt, dass auf diese Weise die als Bonushopper verschrienen wechselfreudigen Kunden identifiziert und systematisch abgelehnt werden könnten.
Peter Hornung berichtete. Die Ölkonzerne wollen klimafreundlicher werden und haben dafür in den vergangenen Jahren große Ziele bekannt gegeben. Doch wie glaubwürdig sind eigentlich ihre Klimaambitionen? Die amerikanische Nichtregierungsorganisation Oil Change International hat sich die Pläne der Konzerne einmal genauer angeschaut. Jerome Busch mit Einzelheiten.
Flüssigerdgas und Batterien bei Total, Solarenergie und Kaffee bei BP. In den vergangenen Jahren versuchten die Ölriesen Europas und Amerikas, neue Geschäftsfelder zu erschließen, abseits des Öls. Viele Konzerne stellten dabei auch ambitionierte Klimaschutzpläne auf. Nichts sollte auf die fossile Vergangenheit mehr hinweisen. Doch eine neue Studie der amerikanischen NGO Oil Change International hat nun ernüchternde Ergebnisse hervorgebracht. Die Organisation untersuchte die Klimapläne von Öl- und Gasfirmen weltweit anhand von 10 Kriterien, die eingehalten werden müssen, um das Pariser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Vor allem der britische Ölkonzern BP, zuletzt für seine ambitionierten Klimapläne gelobt, kommt in der Untersuchung schlecht weg. Der Konzern verspricht zwar, bis 2050 klimaneutral zu sein, spart dabei aber seine Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft komplett aus. So könne der Konzern die Pariser Klimaziele nicht einhalten, sagen die Autoren der Studie. Aber auch andere Unternehmen schneiden nicht besser ab. Auch der spanische Konzern Repsol will trotz Klimaversprechen einige fossile Kraftwerke in der Hinterhand behalten. Und die amerikanischen Konzerne, hofiert unter der Präsidentschaft Donald Trumps, haben erst gar keine Klimaziele ausgegeben. Staatskonzerne aus Russland, China und den Golfstaaten sind in der Untersuchung erst gar nicht berücksichtigt. Zu undurchsichtig seien die Firmenstrukturen und ihre Geschäfte. Klimaziele haben diese Unternehmen sowieso nicht ausgegeben. Und so zeichnen die Autoren ein eher düsteres Bild. Während ein deutlicher Rückgang in der Ölförderung notwendig wäre, um die Klimaziele von Paris noch zu erreichen, sind viele Ölkonzerne weiter auf Wachstumskurs.
Jerome Busch über die nicht immer glaubwürdigen Ziele, Klimaziele der Ölkonzerne.
O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado.
Brasilien hat dazu beigetragen, dass sich die Welt trotz der Corona-Krise ernähren konnte. Obendrein folgt und respektiert unsere Agrarwirtschaft der besten Umweltgesetzgebung der Welt. Dennoch sind wir Opfer einer der brutalsten Desinformationskampagnen zum Amazonas und dem Pantanal. Der Amazonas ist ein feuchter Regenwald, da kann sich Feuer gar nicht ausbreiten. Die Brände treten hauptsächlich in den östlichen Regionen auf, wo Kleinbauern und Indigene mit Brandrodung die Felder bestellen, um ihr Überleben zu sichern, wo bereits entwaldet wurde.
Queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas.
Das war Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro gestern via Videobotschaft zur Eröffnung der UN-Generalversammlung. Qualm und Rauch füllen derzeit das Amazonasgebiet. Dort lodern noch mehr Brände als im vergangenen Jahr. Das Grundproblem sei nicht das Klima, sondern die Politik von Präsident Bolsonaro, sagen Umweltschützer, der Goldsucher und Rinderzüchter ins Amazonasgebiet einlade. Unser Lateinamerika-Korrespondent Ivo Maruschik über die aktuelle Situation.
Nichts als Qualm sieht man. Ich wohne in einer kleinen Siedlung und da gab es gestern unglaubliche Rauchwolken. Dichter Rauch hüllt die Region von Rio Branco ein. Die Hauptstadt des Bundesstaats Acre liegt ganz im Westen Brasiliens. Hier fressen sich Weide und Ackerland immer tiefer in den Regenwald. Und deswegen ist Acre einer der Regionen in Brasilien, die am schlimmsten unter illegalen Rodungen leiden und jetzt auf dem Höhepunkt der Trockenzeit besonders unter den Waldbränden. Wir sind jetzt auf dem Höhepunkt des amazonischen Sommers. Das ist der kritischste Moment. Wir haben eine extrem niedrige Luftfeuchtigkeit, die Vegetation ist sehr trocken und die Flüsse, wie unser Rio Acre, steuern auf historische Tiefststände zu, sagt Israel Milani, der Umweltstaatssekretär von Acre. Es sind keine großen Feuerfronten, die in den Wäldern lodern, sondern viele kleine Brände. Sie sorgen dafür, dass auf den Satellitenkarten die ganze Region gerade feuerrot leuchtet. Allein im August zählte das Institut für Weltraumforschung mehr als 6000 Brandherde allein in Acre. Schon im vergangenen Jahr wüteten verheerende Brände in diesem Teil des Amazonasgebiets. In diesem Jahr hat die Zahl noch einmal um 65% zugenommen. Und das liegt weniger am Klima, sondern daran, dass immer mehr Menschen auch in die Reservate der Indigenen eindringen oder in andere geschützte Gebiete. Zum Beispiel in das Schutzgebiet Chico Mendes. Hier lebt der Kautschukzapfer Raimundo Bento do Nascimento. Diese Leute von außerhalb, meinst du, dass die zum Kautschukzapfen hierher gekommen sind? Nein, das ist nicht ihre Branche. Sie wollen den Wald roden und Vieh züchten. Die Regeln hier besagen, dass Kleinbauern im Chico Mendes Schutzgebiet nur kleine Flächen roden dürfen. 90% der Waldfläche müssen erhalten bleiben. Aber daran halten sich die Neuankömmlinge schon lange nicht mehr. Und die Umweltbehörden, die das kontrollieren müssten, sind inzwischen weitgehend entmachtet. Denn wenn das funktionieren würde, dann würde das ja niemand machen. Dann würde jeder den Regeln des Schutzgebiets folgen. Präsident Bolsonaro weist aber weiterhin alle Vorwürfe von sich und verbittet sich die Kritik aus dem Ausland. Den Europäern, die ihn am lautesten kritisieren, wirft er vor, es gehe ihnen nur darum, das brasilianische Agrargeschäft anzugreifen. Und für diese Haltung bekommt er im eigenen Land auch Applaus. Zum Beispiel von Asuero Veros, dem Vorsitzenden des Bauern- und Viehhalterverbands von Acre. Aus seiner Sicht ist der Amazonas-Regenwald nur Land, das er nicht nutzen kann.
Ninguém tá falando em desmatar a Amazônia toda.
Es redet doch niemand davon, das Amazonasgebiet komplett abzuholzen. In Acre wurde gerade einmal 14% der Fläche gerodet. Das ist ziemlich wenig, um davon reich zu werden. Wir müssten die Abholzung auf 20% oder vielleicht 25% erhöhen, maximal. Und den Rest können wir dann als indigenen Gebiete oder Nationalparks oder Schutzgebiete bewahren. Und er sagt auch ganz deutlich, worum es eigentlich geht. Wenn die Europäer wollen, dass der Regenwald erhalten bleibt, dann müssten sie dafür in die Tasche greifen, und zwar viel tiefer als bis jetzt.
In Brasilien ist die Waldbrandsaison auf ihrem Höhepunkt angekommen, Ivo Maruschik. Die Deutschen sind doppelte Europameister im Mülltrennen und auch im Müllproduzieren. Über 400.000 Tonnen fallen hierzulande derzeit pro Jahr an, viel wird exportiert. Aber es muss nicht immer Malaysia sein. In Polen ist die Entsorgung deutschen Mülls auch viel billiger. Und so gehen mehrere tausend Tonnen zu unseren östlichen Nachbarn, offiziell um dort weiterverwertet oder ordentlich entsorgt zu werden. Real nimmt die Zahl der illegalen Exporte jedoch zu. Unsere polnische Kollegin Justyna Bronska hat recherchiert.
Eine alte Kiesgrube, ein Feld, ein Wald, eine alte Lagerhalle oder einfach ein Straßenrand. Das sind einige Beispiele, wo deutsche Abfälle in Polen auch abgeladen werden. Das sind die Orte, wo wir häufig Abfälle finden. Und an vielen dieser Orte dürfen sie nicht abgeladen werden, weil das grundsätzlich verboten ist oder weil der Betreiber diese Abfallsorten nicht annehmen darf. oder weil er keine Genehmigung für die Weiterverwertung von dieser Art von Abfällen hat. Sagt Beata Merenda von der Niederschlesischen Inspektion für Umweltschutz. Das ist die Behörde, die die eingeführten Abfälle rund um Breslau kontrolliert. Tonnenweise importiert Polen Müll aus dem Ausland. Und jedes Jahr wird es mehr. Ein Großteil davon, letztes Jahr etwa 70%, kommt aus Deutschland. Innerhalb von 4 Jahren ist die Menge an Abfällen aus Deutschland auf das Fünffache angestiegen. Im vergangenen Jahr waren es gut 270.000 Tonnen. Dazu kommt noch der Müll, der innerhalb der EU ohne Meldepflicht transferiert werden darf, wie Altpapier oder Plastik. Diese Mengen werden nicht registriert. Wir sind die Müllhalde in Europa. Fasst Piotr Bartak von der Umweltorganisation Zero Waste die steigenden Mülltransporte nach Polen zusammen. Verwertbares Material darf innerhalb der EU freigehandelt werden. Dafür benötigt man aber eine Genehmigung. Doch die Abfälle werden auch falsch deklariert und ohne Genehmigung nach Polen gebracht. Beata Merenda kontrolliert Mülldeponien und die Abfalleinfuhr rund um Breslau. So wird es zum Beispiel deklariert, es würden Kunststoffabfälle transportiert. In Wirklichkeit handelt es sich um Hausmüll. Ein anderes Beispiel. Es wurden nicht funktionsfähige alte Fahrzeuge transportiert und damit ist es ein illegaler Abfalltransport. Und die Zahl der illegalen Mülltransporte aus Deutschland steigt laut der Generalinspektion für Umweltschutz in Warschau. Im Jahr 2018 wurden 13.000 Tonnen Abfälle illegal aus Deutschland nach Polen eingeführt. Und das sind nur die, die die Kontrolleure erwischen und überführen konnten. Wie viele tausend Tonnen es unbemerkt über die Grenze schaffen, können die Behörden nur schätzen. Umweltreferentin Beata Merenda. Alleine im vergangenen Jahr hatten wir etwa 20 Stichkontrollen durchgeführt. Und in 14 Fällen war das illegale Abfalltransport. Deutsche Firmen verstoßen gegen das Gesetz und exportieren den Müll nach Polen, weil die Entsorgung im Nachbarland deutlich günstiger ist, etwa um die Hälfte. Und sie finden in Polen offenbar genug Abnehmer. Ein Riesengeschäft für beide Seiten, weiß der Umwelttechniker Grzegorz Wielgosiński von der Technischen Universität Łódź. Das Geschäft mit dem Müll läuft auch häufig so ab. Eine polnische Firma bietet einem deutschen Betreiber die Abnahme von zum Beispiel Plastik an. Der Import ist erlaubt. Die Firma hat auch eine Genehmigung, worauf steht, sie wird die Abfälle weiterverwerten. Aber außer einem Grundstück und vielleicht noch einem Bagger für das Abladen von Abfällen hat diese Firma nichts, was man für die Weiterverwertung braucht. Ob eine Einrichtung dafür vorhanden ist, hat die zuständige Behörde nicht kontrolliert, die Genehmigung aber erteilt. Das ist ein legaler Transport, aber in Polen ist die Bewirtschaftung illegal. In so einem Fall wird der Abfall meistens einfach verbrannt. Die Deponiebrände häufen sich in Polen. Und das hat katastrophale Folgen für die Menschen und für die Umwelt, sagt Piotr Bartak. Der Ökologe kritisierte die polnische Regierung, sie tue nicht genug, um die Abfallwirtschaftskriminalität zu bekämpfen. Es würden zu viele Genehmigungen erteilt und die Kontrollen seien unzureichend. Bartak fordert, die Strafen zu verschärfen und die deutschen Betriebe sollen prüfen, wo ihr Müll hingeht. Was passiert damit in Polen? Wer ist der Abnehmer? Hat er eine Entsorgungsanlage? Sie drücken zu häufig ein Auge zu. Der Müll aus dem Ausland stapelt sich in Polen. Dabei weiß das Land selbst nicht, wohin mit dem eigenen Müll. Der Ökologe appelliert an die Regierung, die Einfuhr von Abfällen aus dem Ausland zu verbieten. Polen könne diese Mengen nicht mehr verarbeiten. Mit Blick auf die Umwelt ist der Mülltransport ins Ausland eine schlechte Lösung. Diejenigen, die den Müll produziert haben, sollen die Verantwortung für die Entsorgung übernehmen und diese Verantwortung nicht auf die ärmeren Länder abschieben, wo die Kosten der Entsorgung niedriger sind. Der Ökologe Bartak befürchtet jedoch, solange die Preise in Polen niedriger sind, wird das schmutzige Geschäft mit Abfällen weiter boomen.
Justina Bronska berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Chipkarten als Türöffner sind in vielen Hotels im Einsatz und längst gibt es solche smarten Türschlösser auch für den Privatgebrauch. Die Stiftung Warentest hat sie untersucht, der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Einmal auf das Smartphone getippt und schon piept es und ein Motor entriegelt das Türschloss. Das ist vor allem bequem. Und auch die Umrüstung ist nicht übermäßig schwierig. Voraussetzung ist lediglich ein einigermaßen modernes Türschloss mit Profilzylinder, also eines, das sich auch von außen aufschließen lässt, wenn der Schlüssel innen steckt. Die Montage sei meist einfach, sagt Warentesterin Sandra Schwarz. Ein Fachmann müsse nicht ran.
Man muss sich vorstellen, das alte Schloss bleibt in der Tür und dann kann man diesen Antrieb, denn das ist es nur, drauf montieren und dann dreht der Motor des smarten Türschlosses einfach den Schlüssel, der da im Schloss steckt. Von außen sieht die Tür tatsächlich noch genauso aus wie vorher. Man kann gar nicht erkennen, dass sie ein smartes Türschloss benutzen.
7 smarte Türschlösser wurden untersucht. Sie kosten zwischen 80 und 375 Euro. Die meisten werden ohne eigenen Schließzylinder angeboten. Die hohen Preisunterschiede sind vor allem der Ausstattung geschuldet. Je mehr digitale Öffnungsmöglichkeiten vorhanden, desto teurer wird es.
Man kann zum Beispiel über einen smarten Sprachassistenten öffnen oder eben durch einen Fingerabdrucksensor, eine Fernbedienung oder auch ein kleines Ziffernpad, was man sich am Haus anbringt und dann einen Code eingibt. Nicht alle smarten Türschlösser können gleich viel und da sollte man beim Einkaufen aufpassen.
Alle 7 untersuchten smarten Türschlösser funktionierten beim Ver- und Entriegeln einwandfrei. Doch gab es beim Modell des Herstellers Danalog gleich 2 Probleme. Zum einen ließ sich der hier integrierte Schließzylinder zu leicht aufbohren. Und wie so oft bei digitaler Technik kann es Sicherheitslücken geben. Warentesterin Sandra Schwarz.
Allerdings nur, wenn man die übers Internet bedient. Man ist zum Beispiel irgendwo unterwegs und möchte einen Handwerker reinlassen und dann kann man auch übers Internet sagen, dass die Tür jetzt öffnen soll. Und nur in diesem Fall gibt es bei 2 Schlössern Probleme, nämlich die akzeptieren zu kurze Passwörter. Und Hacker könnten das ausnutzen und unter Umständen das Schloss kontrollieren. Das kann man aber vermeiden. Entweder man öffnet gar nicht erst übers Internet oder man denkt sich einfach ein richtig schönes, langes Passwort aus.
Ansonsten aber gibt es keine Sicherheitsbedenken. Die Technik warnt beispielsweise rechtzeitig, wenn Batterien oder Akkus der smarten Schlösser zur Neige gehen. Und selbst wenn das Handy verloren gehen sollte, können andere Personen mit einer Zugangsberechtigung öffnen. Und natürlich klappt das Entriegeln auch weiterhin mit dem guten, alten, herkömmlichen Schlüssel aus Metall. Der Testsieger ist das Produkt EQ3, übrigens das günstigste Modell in der Untersuchung.
Das ist ein relativ simples, aber gut funktionierendes, smartes Türschloss. In der Basisversion lässt sich das nur über Smartphone und eine App bedienen. Man kann es kombinieren mit einem anderen Produkt, das einen Fingerabdruckscanner hat, aber dann wird es gleich richtig teuer. In der simplen Basisversion kostet es nur 80 Euro, ansonsten wären wir dann bei 375 Euro.
In Mietwohnungen ist der Einbau der smarten Türschlösser übrigens erlaubt. Eventuell muss beim Auszug aber der ursprüngliche Zustand des Schlosses wiederhergestellt werden. Und eine Umfrage der Warentester ergab zudem, dass die Umrüstung keine Preisvorteile oder auch Nachteile bei der Hausratversicherung mit sich bringt. Der Versicherer sollte jedoch informiert werden, dann sei man im Schadensfall auf der sicheren Seite.
Dieter Nürnberger berichtete. Einzelheiten der gerade beschlossenen EEG-Novelle gibt es in den Informationen am Mittag ab 12:10 Uhr, genauer dann ab 13 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.